Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Guten Abend, lieber Tobias.
Hallihallo, Annika.
Wie geht's dir?
Ja, wird mal wieder Zeit für einen Brief, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Hast du es schön gemütlich?
Ja, soll ich jetzt die Augen schließen, damit du mir was zum Schlafen vorlesen kannst?
Ich hätte hier so einen Brief.
Ein Brief, oh. Worum geht's denn in dem Brief?
Ja, das wäre ja jetzt gespoilert. Lass mal der Reihe nach unsere Kategorien durcharbeiten.
Also, heute geht es um Brief Nr. 7 vom 27. Juni 1925. Empfänger ist das Wahlgremium für die
Rawlinson und Bosworth Professur für Altenglisch an der Universität von Oxford.
Angelsächsisch steht hier bei mir.
Okay.
Das Interessante ist, hier steht tatsächlich in dem alten System noch drin, dass es ein ganzer Brief ist, aber mittlerweile wissen wir, es ist kein ganzer Brief. Das ist nämlich der erste Brief, der neu hinzugekommen ist. Er hat von Carpenter eine kurze Einordnung und auch Fußnoten. Und ich würde sagen, das war jetzt so die absolute Metadaten. Und das würde ich an dich übergeben für die kurze Einordnung.
Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen noch, dass in der Einleitung zu den Briefen von Carpenter war doch diese Erklärung, was die Punkte bedeuten. Ne? 3 Punkte, wenn Tolkien selber 3 Punkte gemacht hat.
Ja.
Und also so Punkt, Punkt, Punkt. Und 4 Punkte, wenn etwas ausgelassen wurde. Und hier sind 4 Punkte drin in diesem Brief.
Ah.
Das heißt, da hat...
Da waren.
Da waren, genau, in der alten Ausgabe waren da 4 Punkte drin, die für eine Auslassung oder auf eine Auslassung deuten. Gut, ganz kurze Einordnung. Tolkien ist 33 Jahre alt. Es liegen zwischen dem letzten Brief und diesem hier 2 Jahre. In der Zwischenzeit am 21. November 1924 ist Tolkiens dritter Sohn Christopher John Royal Tolkien geboren. 1924 ist er an der Universität Leeds, wo er als Dozent gearbeitet hat, befördert worden zum Professor für englische Sprache. Und 1925 wird eben diese Rawlinson und Bosworth Stelle in Oxford vakant und Tolkien bewirbt sich darauf.
Wunderbar. Und zusammenfassend lässt sich der Brief, das hat der liebe Thomas wieder gemacht, hier handelt es sich um Tolkiens formelles Bewerbungsschreiben für die
Rawlinson und Bosworth Professur für Angelsächsisch.
Er bringt seinen Wunsch zum Ausdruck, an der Oxford English School zurückzukehren und berichtet über seine Zeit dort als Student, Tutor und Assistent bei der Arbeit am Oxford English Dictionary. Anschließend beschreibt er seine 5-jährige Tätigkeit als Reader im English Language an der Universität Leeds. Er geht auf die Rolle ein, die er bei der Entwicklung der linguistischen Seite der School of English Studies gespielt hat. Er zählt die linguistischen Kurse auf, die er unterrichtete. Er beschreibt, wie es ihm gelungen ist, das Studium der Philologie und insbesondere des Altisländischen bei seinen Studenten zu fördern, von denen einige einen Wikinger-Club gegründet haben. Abschließend erklärt er, wie diese Konzentration auf die Lehre seine Forschungsarbeit beeinträchtigt hat und fügt ein Vermerk über seine Veröffentlichungen bei. Das ist eine sehr ausführliche Zusammenfassung.
Mhm.
Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Brief.
Ja.
Annika.
Genau, also er gibt ja auch sehr viel an, was so seine, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, seine Motivation ist, diesen Lehrstuhl anzutreten und gibt dann auch einen Ausblick, was er alles machen wollen würde, wenn er denn gewählt würde für diese Stelle. Also das finde ich auch ganz interessant, dass dieser letzte Absatz, wo es dann eben auch darum geht, was er denn vorhat, also wo der Weg hingehen soll und was passieren würde, wenn sie sich für ihn entscheiden. Ja, dann, ich hatte schon mal ein paar Zitate rausgesucht.
Ja.
Und zwar, Moment, jetzt muss ich hier die Hände tauschen, also die Bücher in den Händen. Ich fand nämlich ganz spannend, dass man eben auch durch diese Bewerbung für Oxford ein bisschen mehr auch erfährt, was er so in Leeds treibt.
Gut, bevor du damit anfängst, würde ich ganz gerne viel weiter oben beim Brief anfangen.
Okay.
Nämlich eigentlich im ersten Wort.
Gentleman.
Ja.
Okay.
Also, weil ich finde, das ist einfach nochmal, wie gesagt, wir sind 1925.
Ja.
Und es heißt einfach nur meine Herren, im Prinzip aus dem Deutschen steht hier, Zitat, sehr geehrte Herren, Zitat Ende. Aber wenn man das ja so aus Filmen oder Serien kennt, dann sagt ja jemand irgendwie Gentlemans, so das sagen, ne? Meine Herren. Das symbolisiert ja auch, dass es überhaupt gar keine Frauen gab, die angesprochen werden müssen. Und ich finde, das ist einfach nochmal so ein schönes, also in Anführungszeichen, schönes Zeitzeugnis.
Stimmt, ja.
Dass es damals einfach überhaupt null Frauen in irgendeiner entscheidenden Position waren.
Ja, also im Uni-Zusammenhang. Dass man dann halt nicht Ladies and Gentlemen oder halt sehr geehrte Damen und Herren schreibt, so wie man es heute formulieren würde, sondern halt nur sehr geehrte Herren. Willst du dann auch gleich zum zum Abschluss, da machen wir das rund, die Anrede und die, wie sagt man, Verabschiedung?
Ja, da steht im Deutschen, Zitat, meine Herren, ich verbleibe ihr ergebener Diener J.R. R. Tolkien, Zitat Ende.
Im englischen Original heißt es, Zitat, I remain, gentlemen, your obedient servant, J.R.R. Tolkien, Zitat Ende.
At your service, fehlt da eigentlich.
Ja, also das your obedient servant kannst du tatsächlich auch mit at your service gleichsetzen. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel halt schon so im 18. Jahrhundert in der Elite Gesellschaft, sage ich mal, findet als nicht Anrede, wie sagt man denn, Abrede, Gruß,
Schlussformel
von Briefen findet.
Und was ich sehr interessant finde, die meisten sind ja einfach nur mit Zeilenumbrüchen gemacht, also Absätze. Und hier ist es ja wirklich, es ist komplett eingerückt, also auch im gedruckten Werk. Dieses Meine Herren steht in etwa, ich würde mal sagen, so beginnt ab 3/4. Dann neue Zeilenstückchen eingerückt, und dann ganz nochmal eingerückt im Prinzip der Name.
Ja.
Und das ist halt wirklich so rechts unten.
Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Versuch eben im gedruckten Werk, dieses Original.
Ja, ja, das meine ich. Also das Ganze ist halt einfach nochmal so in Gänze interessant.
Ja. Was ich noch sagen wollte, war, heute würde man halt so your obedient servant wahrscheinlich einfach mit hochachtungsvoll schließen. Also das ist schon ein sehr, sehr formeller Schluss. Für alle, die, wie ich, das seit dem Hamilton-Musical nicht mehr anders lesen können. Da heißt es, ist das nämlich, taucht das halt auch in einem Lied, das auch den gleichen Titel trägt, halt auf. Your obedient servant, A. Burr. Also sich halt Burr und Hamilton da halt so mit Briefen bekriegen. Und da wird das halt sehr ins Sarkastische gezogen. Also auch ein, es sind ja reale historische Figuren und reale Briefe, die noch immer da sind, die erhalten sind. Das heißt, da haben wir definitiv halt auch den Hinweis, dass schon im 18. Jahrhundert, also so zur Zeit in dem Zusammenhang jetzt eben mit Hamilton, also Alexander Hamilton, die ganze Unabhängigkeitsgeschichte der USA, dass es da halt auch schon verwendet wurde. So, das fand ich halt witzig, weil bei mir dann sofort diese Melodie auch im Kopf losging. Und da eine sehr witzige.
Das Problem habe ich Gott sei Dank nicht.
Nee.
Nein. Aber du wolltest ja eigentlich mit was anderem einstarten, aber ich dachte mir nur so.
Ja, also ich meine, dadurch, dass wir eine sehr ausführliche Zusammenfassung haben, würde ich mir jetzt sparen, dass wir nochmal Punkt für Punkt durch den Brief durchgehen, sondern würde halt gleich mit Zitaten einsteigen.
Sehr gerne.
Und wie ich schon vorhin gesagt hatte, davon abgesehen, dass wir da halt auch so eine kleine Kurzbiografie von Tolkiens beruflichem Werdegang bekommen, ne, dass er ja auch sagt, er war, ne, hat diesen, dieses Stipendium halt bekommen, um in Oxford halt zu studieren. Am Exeter College wird erwähnt, was er da halt gemacht hat, worauf er sich spezialisiert hat, dass er seinen Abschluss mit First Class Honors, also mit
Auszeichnung
bestanden hat und dann ja eben auch der Weltkrieg nochmal erwähnt wird, dass er da halt gedient hat bei den Lancashire Fusiliers. Das sind ja auch alles sozusagen, ja, fast schon Empfehlungen oder halt sozusagen so, ne, mein Werdegang, guck her, das habe ich gemacht, da war ich im Einsatz, Oxford English Dictionary habe ich gearbeitet, so Referenzen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, und dann fand ich eben auch spannend, dass wir in diesem Brief auch erfahren, was er in Leeds alles macht und wofür er verantwortlich ist und auch seine, ja, tatsächlich auch wichtige Rolle für die Entwicklung der Linguistik an der Leeds University, dass er das so aufbaut. Und da hatte ich mal ein Zitat rausgesucht. Hast du es, ich hatte es markiert, hast du es gefunden?
Du hast mir den kompletten Brief gefühlt markiert. Du müsstest mir schon sagen, so grob.
Da ist so eine Klammer, wo es anfängt und eine Klammer, wo es aufhört.
Ja, das habe ich auf der anderen Seite auch mehrmals. Und ich glaube, auf der ersten Seite.
Ja, also weil es drei Sachen sind, die ich
raus. Natürlich habe ich sie.
Okay, sehr gut. Also im Englischen heißt es da, Zitat, in October 1920, I went to Leeds as reader in English language with a free commission to develop the linguistic side of a large and growing school of English studies, in which no regular provision had as yet been made for the linguistic specialist. I began with five hesitant pioneers out of a school, exclusive of the first year, of about 60 members. The proportion today is 43 literary to 20 linguistic students. Zitat Ende.
Und im Deutschen steht, übersetzt geschrieben, Zitat, im Oktober 1920 ging ich als Dozent für englische Sprachwissenschaften nach Leeds mit einem allgemeinen Auftrag, die linguistische Seite einer großen und noch wachsenden englischen Fakultät aufzubauen, an der für ein sprachwissenschaftliches Spezialstudium noch keine regulären Vorkehrungen getroffen waren. Als ich anfing, hatte ich fünf unschlüssige Pioniere aus einer Fakultät mit etwa 60 Mitgliedern, Studenten im ersten Jahr nicht mit eingerechnet. Heute ist das Verhältnis 43 Literatur gegenüber 20 Sprachstudenten. Zitat Ende.
Das fand ich halt einfach spannend zu sehen, wie sich das aufbaut. Also von fünf Studenten auf 20. Und er ist da ja eigentlich jetzt auch erst seit 3 Jahren vor Ort, ne? Und kann das halt ja so nach.
Er ist doch 5 Jahre dort in Leeds.
Ah ja, stimmt, wir sind ja 25 und nicht 23, danke. Genau, 5 Jahre. Also da sieht man halt auch, sowas braucht auch Zeit, das aufzubauen. Aber eben auch schön, dass die Uni in Leeds sich da halt dem auch annimmt und da jemanden hinsetzt, der das halt aufbauen soll und das auch tut und kann. Dann schreibt er ja auch weiter in dem Brief, dass er, dass es halt nicht so streng getrennt ist. Und da sind wir halt auch wieder bei dem, was wir im letzten Brief ja auch schon hatten, diese Auseinandersetzung zwischen Lit und Lang, also Literature und Language. Literatur und Sprachwissenschaften, dass sich da halt immer so ein bisschen bettelt. Und da halt dann eben auch, findet man hier auch wieder Hinweise drauf. Das fand ich halt so als Rundung in diesem Podcast ganz gut.
Definitiv.
Ja, dann hat er da ja noch die aufgezählt, welche Kurse da halt inzwischen gegeben werden und hat dann mit so Sternchen markiert, welche.
Nein, Miss Asterix. Nicht Sternchen.
Okay, hier ist es ein Sternchen.
Ja, aber nein, es sind keine Sternchen. Es sind Asterix.
Okay.
Asterix. Oh, Asterisk.
Ja, ich bleib bei Sternchen. Ich finde das einfach schöner.
Asterisk.
Wenn da Sternchen drin sind. Also mit diesem Symbol jedenfalls markiert Tolkien in dem Brief, welche dieser Kurse er selbst und persönlich halt gegeben hat. Das ist halt auch, finde ich, ganz interessant. Sollen wir die kurz vorlesen?
Nein.
Okay, das dürft ihr dann selber erkunden. Und
es sind auf jeden Fall mehr als, also er kennzeichnet, wie du ja gesagt hast, die er in diesem Jahr oder im letzten Jahr durchgeführt hat. Das ist aber irgendwie so eine Komplettauflistung, was er in diesen 5 Jahren generell angeboten hat. Und das sind schon einige Kurse.
Und die er selbst unterrichtet, sind auch die Mehrheit dieser aufgezählten Kurse, oder?
Ja, aber nochmal, das sind ja, er listet ja, wenn ich das richtig verstanden habe, alle Kurse auf und hat jetzt nur die gekennzeichnet, die er im letzten Jahr, aber er kann ja im Jahr davor, kann er ja andere Kurse angeboten haben.
Ja, aber ich meine nur, er hat halt von denen, die es halt insgesamt gibt an dieser Fakultät, sind die meisten halt auch von ihm selbst unterrichtet. So habe ich das gemeint, einfach von der Zahl her.
Ja, ja.
Genau. Okay, dann geht das eben noch mit einem, ja, ich fand diesen Satz irgendwie so spannend, der dann da in der zweiten Hälfte noch auftaucht und dachte mir, okay, das können wir doch auch eben vorlesen. Und um das ein bisschen einzuordnen, habe ich dann gleich ein bisschen den nächsten Satz auch noch mitgenommen. Ich lese mal im englischen Original vor. Zitat, Philology indeed appears to have lost for these students its connotations of terror, if not of mystery. An active discussion class has been conducted on lines more familiar in schools of literature than of language, which has borne fruit in friendly rivalry and open debate with the corresponding literary assembly. Zitat Ende.
Und im Deutschen ist es irgendwie übersetzt mit folgendem Zitat. Für diese Studenten hat Philologie anscheinend sogar die Attribute des Entsetzlichen, wenn nicht gar Mysteriösen, verloren. Ein Diskussionskurs in einer Form, wie er an literaturwissenschaftlichen Fakultäten eher als an sprachwissenschaftlichen geläufig ist, wurde durchgeführt und hat in freundschaftlicher Rivalität und offenen Meinungsaustausch mit der entsprechenden literarischen Veranstaltung Früchte getragen. Zitat Ende.
Das fand ich halt irgendwie so witzig, dieses Terror and Mystery oder halt Schrecken und Mysteriöse oder wie heißt es im Deutschen?
Des Entsetzlichen.
Des Entsetzlichen verloren. Und zwar bezieht er sich da halt eben auf einen Lesezirkel.
Ganz kurz, ist bei dir das Wort, was hier, also hier ist entsetzlich hier? Kursiv gedruckt.
Nee, hier nicht. Hier ist alles.
Warte. Kann auch ein fehlerhafter Druck sein.
Ah, okay. Nee, also hier ist es, taucht es normal auf alles. Er geht da halt eben auf 15 Studenten ein, die nicht nur von der Linguistikseite oder von der Fakultät kommen, sondern halt auch noch aus anderen Bereichen, eben vielleicht ja auch dann literaturwissenschaftlicher Natur. Und dass da halt sich ein Lesekurs halt gebildet hat. Und das zeigt halt auch wahrscheinlich, also ich stelle mir das halt so vor, dass die Studierenden da halt dann natürlich dann auch Lust drauf haben, wenn da ein Dozent ist oder ein Professor jetzt in dem Zusammenhang, der da halt auch so selber so engagiert und interessiert ist daran. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass Tolkien jemand war, der halt schon die Leute wirklich abgeholt und ja in seiner Begeisterung, in seiner eigenen Begeisterung vielleicht auch so mitgerissen hat. Und dann kann ich mir natürlich schon auch gut vorstellen, dass die dann auch begeistert eben Sachen außercurricular dann noch anfangen und machen und durchführen. Was ja für ihn auch ein gutes Zeichen ist, weswegen das wahrscheinlich auch hier in diesem Bewerbungsschreiben drin ist, weil es ja zeigt, dass er auch es schafft, die Studenten zu begeistern. Also so interpretiere ich das Ganze hier. Weil als nächstes geht er ja dann auf diesen Viking Club oder Wikinger Club ein, den wir im letzten Brief ja auch schon erwähnt hatten. Das fand ich halt auch irgendwie so nett, dass er dann halt sowas, wo wir ja noch meinten in der Besprechung vom letzten Brief so, naja, die werden da sicher nicht nur gelesen, sondern auch ordentlich gebechert haben. Und dann schreibt er das dann in sein Anschreiben rein. Fand ich halt schon cool.
Es kann ja auch ein literarischer Club sein, der sich halt einfach nur mit den Wikingern beschäftigt.
Ist es.
Natürlich.
Ohne Zweifel.
Dann kommen wir hier auf 4 Punkte, wobei, wenn man es genau nimmt, stehen bei mir 5 Punkte.
Ja gut, der eine ist halt der Punkt, der halt den Satz abschließt.
Ja, und wobei für den Satzabschluss ist der Punkt zu weit weg.
Also bei mir ist der direkt am Ende von Anglo-Saxon dran. Ach, spannend. Das ist auch interessant.
Das heißt, de facto habe ich hier 5 Punkte.
Okay.
Weil der Abstand zwischen dem D und dem ersten Punkt ist genauso groß wie zwischen dem ersten und dem zweiten, den zweiten und dem dritten, dem dritten und dem vierten.
Interessant.
Also, da kommen wir aber gleich zu, was da neu hinzugekommen ist. Mhm. Da wollen wir euch noch ein wenig auf die Folter sparen. Und dann habe ich hier noch eine etwas längere Stelle markiert bekommen von dir, Annika.
Ja, sollen wir es jetzt mal umdrehen und du liest es erst im Deutschen und ich dann im Original?
Immer das erste Original.
Okay, alles klar. Ja, es ist im Prinzip der komplette letzte Part irgendwie des Briefes, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Was passiert, wenn, also was ist so sein Wahlversprechen, kann man ja auch eigentlich sagen, wenn ihr mich dafür besetzt, dann möchte ich das und das tun.
Wenn ihr in München am Bahnhof in den Transrapid versteigt, dann seid ihr eigentlich schon, meinst du so ein Versprechen?
Genau, 10 Minuten.
Ich habe die ganzen
S vergessen. Du vergisst das L immer, genau. Ja, so ungefähr, nur halt in nett. Also, Tolkien schreibt hier, Zitat, if elected to the Rawlinson and Bosworth chair, I should endeavor to make productive use of the opportunities which it offers for research, to advance, to the best of my ability, the growing neighborliness of linguistic and literary studies, which can never be enemies except by misunderstanding or without loss to both, and to continue in a wider and more fertile field the encouragement of philological enthusiasm among the young. Zitat Ende.
Und im Deutschen steht im Duett vorgetragen, Zitat, sollte ich für den
Rawlinson and Bosworth Chair,
nein, Lehrstuhl, gewählt werden, würde ich mich bemühen, von den Forschungsmöglichkeiten, die er bietet, einen produktiven Gebrauch zu machen, nach besten Kräften ein gut nachbarliches Verhältnis zwischen den linguistischen und literarischen Studienrichtungen zu fördern, die niemals verfeindet sein können, außer durch Missverständnisse oder zum beidseitigen Schaden. Und in einem weiteren und fruchtbaren Gebiet der Förderung philologischer Begeisterung bei der Jugend fortzusetzen. Zitat Ende.
Und damit endet dann auch der Brief. Also dann kommt halt noch dieses Ich verbleibe. ihr ergebener Diener oder wie es dann im Deutschen heißt. Und dann ist der Brief auch zu Ende. Genau, also das fand ich so einen schönen Ausblick auch, was er sich da halt vorstellt und was er, es zeigt ja auch, was er gerne machen würde, weil er ja schon vorher darauf eingeht, dass er eben in Leeds gerne mehr veröffentlicht hätte, aber halt durch seine vielen Commitments das halt nicht machen konnte und nicht dazugekommen ist und dann ja dann ja auch noch andeutet, ne, er legt eine kurze Bibliografie bei von dem, was er machen konnte in der Zeit. Und hier merkt man halt schon, er möchte schon auch gerne wieder mehr selber in die Forschung und Publikation gehen. Das fand ich halt auch sehr spannend.
Ja, hatten wir jetzt den Namen erwähnt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen? Also diese Fußnote sozusagen, die es gibt?
Nein, noch nicht.
Fiel mir einfach nur ein, weil nicht, dass wir gleich sagen, wir stellen die Personen vor.
Ja, aber wir können ja bei den erwähnten Personen dann ja auch sagen, wo sie erwähnt werden.
Gut. Ich wollte gerade nochmal, ich muss eben nochmal kurz was nachschlagen.
Mhm. Wir brauchen echt ein Bingo. Tobias schlägt was nach.
Nein, das gibt es schon alles. Weil früher war, in dem anderen ist es Maria schlägt etwas nach.
Ja.
So, das können wir. Also machen wir jetzt die Zusammenfassung, was mit dem Lehrstuhl so auf sich hat, packen wir nachher in die Einordnung.
In die Einordnung. Ich würde sagen, lass uns jetzt erstmal auf die Auslassung, die jetzt in der neuen Ausgabe wieder reingekommen ist, eingehen.
Dann machen wir das so.
Okay.
Dann
sollen wir die einfach direkt vorlesen, oder?
Wir können ja vielleicht auch einfach drauf eingehen.
Genau. Also es ist ein kompletter Absatz, der rausgeflogen ist in der alten Ausgabe und jetzt eben wieder eingegliedert wurde. Und der steht im Prinzip zwischen dem Absatz, wo es um den Wikinger-Club geht, und dem nächsten Absatz, also der sich natürlich dann hier daran anschließt, wo es eben auch darum geht, dass er halt eben nicht so viel veröffentlichen konnte.
Ja.
Dazwischen ist er eingeordnet. Und im Englischen steht da jetzt, Zitat, "Considered absolutely, our results in scholarship in these 5 years are of course small. Of the 12 linguistic candidates examined since 1922, 5 obtained first class honors. One of these is now on the staff of the Oxford English Dictionary, and another promises to be an able recruit to the survey of English place names. Although a special subject rather than a dissertation is encouraged at the BA stage, some interesting dissertations have recently been presented, notably a study of the place names of Richmondshire and a translation of the saga of Hrólfr Kraki, both of which will probably be published." Zitat Ende.
Und im Deutschen steht Zitat, oder nein, steht nicht, aber so haben wir es jetzt einfach mal übersetzt.
Genau.
So muss man es richtig formulieren. Zitat, insgesamt betrachtet sind unsere Ergebnisse in der Forschung in diesen 5 Jahren natürlich gering. Von den 12 Linguistikkandidaten, die seit 1922 ihre Prüfung abgelegt haben, schlossen 5 mit Auszeichnung ab. Einer von ihnen arbeitet jetzt für das Oxford English Dictionary, ein anderer verspricht, ein fähiger Mitarbeiter für das Survey of English Place Names, über sich der englischen Ortsnamen, zu werden. Obwohl in der BA-Phase eher ein Spezialthema als eine Dissertation erwünscht ist, wurden in der letzten Zeit einige interessante Dissertationen vorgelegt, vor allem eine Studie über die Ortsnamen von Richmondshire und eine Übersetzung der Saga von
Hrólfr Kraki,
die beide wahrscheinlich veröffentlicht werden. Zitat Ende. Mir fiel gerade auf.
Ja.
Ich glaube, wir haben bei dem Brief gar nicht gesagt, was für ein Lehrstuhl das überhaupt ist. Also nicht, also.
Ja, Lehrstuhl für Angelsächsisch, das haben wir halt schon gesagt. Aber
genau, aber nicht so, wie der irgendwie sich so zusammensetzt und an welcher Uni überhaupt. Und
Uni Oxford hatten wir gesagt, auch in der Einleitung schon.
Ja, aber es gibt ja, er ist ja trotzdem einem College zugeordnet. Er ist ja nicht Uni, das fiel mir nur gerade irgendwie auf.
Aber ich glaube, das machen wir ja eh gleich, wenn wir in die Einordnung gehen.
Können wir gerne, aber wir hatten eigentlich gesagt, dass wir wenigstens so ganz grob den Namen zum Brief, damit ihr überhaupt wisst, über was reden wir hier jetzt eigentlich.
Okay, dann seht's uns nach. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als hätten wir diese Professur nicht in den letzten 1-2 Briefen schon mal erwähnt.
Ja, naja, auf jeden Fall. Es ist sehr interessant. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen mit dir drüber philosophieren, warum man, was der Hintergrund sein könnte, warum man genau diesen Abschnitt rausgenommen hat.
Mhm.
Es ist ja so, dass nicht immer alle Briefe in Gänze veröffentlicht wurden. Häufig waren wir der Ansicht, es seien einfach zu persönliche Daten drin gewesen, die nicht hätten veröffentlicht werden sollen. Aber das ist ja jetzt wirklich so aus einem sehr nüchternen Brief. Also da ist ja eigentlich nichts Persönliches. Nehmen Sie trotzdem irgendwie einen Absatz raus. Meinst du, das war etwas nach dem Motto, wir müssen noch irgendwie 500 Zeichen einsparen. Wo können wir noch den Rotstift ansetzen? Oder bist du der Ansicht, oder glaubst du, das hätte einen tieferen Grund, warum sie den weglassen? Weil eigentlich sind die Informationen, die da drin sind, finde ich zumindest hochinteressant.
Ich finde das auch, das spricht ja auch sehr viel. Also ich kann auch verstehen, warum er das mit aufgeführt hat in seinem Bewerbungsschreiben, weil es ja auch zeigt, was diese die Linguistik-Absolventen seit 22, also in den letzten 3 Jahren, was die da halt gemacht haben, was aus denen geworden ist, weil auch das spricht ja für den Lehrenden, was aus seinen Studierenden passiert, ne? Was aus denen wird, und dass sie halt eben 5 mit Auszeichnungen abgeschlossen haben, ist natürlich von 12 schon echt super. Dann hier auch wieder die Erwähnung des OED, des Oxford English Dictionary, auch wieder als Aushängeschild für Linguistiker und so weiter. Also da ist ja schon viel drin. Dann wieder diese mit dem Hrolfrikraki, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist oder nicht, halt wieder auf das altisländische Bezug nehmen, was ja auch dann in Oxford eine Rolle spielt. Und er erwähnt das ja auch immer wieder mit dem altisländischen, dass er darauf sich spezialisiert hat. Also da steckt schon viel drin. Wir können natürlich immer nur mutmaßen, warum etwas rausgelassen wurde oder nicht. In dem Fall könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das so ein Fall war von, wir müssen insgesamt Summe X Zeichen rausschmeißen. Wir gucken jetzt einfach noch mal jeden Brief an. Wo können wir Y-Zeichen rauslassen? Wo ist etwas drin, was jetzt nicht so wichtig ist? Und dann kann ich mir denken, dass halt dann bei diesem Brief, schön, dass er überhaupt drin geblieben ist, hätten sie ja auch nicht gemusst. Ne? So ein Bewerbungsschreiben, natürlich ist das für uns hochspannend. Aber für alle, die sich jetzt nicht so mit der Forschung oder sprachwissenschaftlichen Seite von Tolkien beschäftigen, für die ist das völlig irrelevant eigentlich, dieser Brief. Also die interessiert dran sind an der Entstehung des Herrn der Ringe oder an seinem literarischen Werk.
Gut, aber da ist, also für die waren bisher eigentlich fast alle Briefe, die wir besprochen haben, irrelevant. Also es geht ja, finde ich, bei den Briefen ja nicht nur ums Tolkiens Primärwerke, Hobbit und Herrn der Ringe. Silmarillion hat ja seinen Sohn rausgebracht und ja gar nicht mehr Tolkien selbst. Es gibt ja auch ganz wenige Briefe, zumindest bisher noch keinen, der auf die kleineren Werke eingeht, die er ja zuhauf mittlerweile schon veröffentlicht hat, also zuhauf in dem Zeitraum, in dem wir jetzt behandelt haben. Und darum ist das ja definitiv keine Sammlung, wie es mit dem Übertitel So entstand Mittelerde.
Ja.
Also es geht ja schon darum, irgendwie so den Gesamteindruck zu finden. Und ich finde, gerade in diesem Brief ist er einfach nochmal, ich meine, heute haben wir Skull und Hammond. Wir können im Prinzip über jeden Einkauf von Tolkien, wenn es irgendwie einen Beleg gab, wissen wir das.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt, wo das Buch rauskam, war die Forschung bei Tolkien ja noch nicht so weit. Das heißt, es war halt schon so den Eindruck, so was der Typ eigentlich alles gemacht hat.
Und er war ja auch zumindest in seiner Zeit sehr bekannt, auch eben als Philologe. Und eben nicht nur als Schriftsteller, sondern eigentlich hauptsächlich für seine Forschungsarbeit. Und insofern, klar, also mir ist völlig schlüssig, warum das drin ist. Bin da selber natürlich auch sehr dankbar. Und dann könnte es sein, dass sie halt dann entschieden haben, also Carpenter und Christopher Tolkien, warum da jetzt dieser Absatz vielleicht nicht unbedingt so relevant ist für das, was Tolkien selbst getan und erreicht und gemacht hat. Weil hier geht's ja um seine Studenten.
Ja, stimmt.
Natürlich zeigt das, wie ich schon gesagt habe, ja auch seine Qualitäten als Professor, als, ich sag mal, Begleiter oder Betreuer dieser Studenten, was aus denen dann wird und wie er sie gut angeleitet hat, dass 5 von 12 mit Auszeichnungen abschließen. Aber halt eben letztendlich für ihn selber und seine Forschungstätigkeit, für das, was die Menschen in den 70er Jahren vielleicht an Tolkien interessiert hat, ist das vielleicht aus diesem kompletten Brief das unwichtigere Detail. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn du Zeichen einsparen willst, dann setzt du an solchen Stellen an.
Ja, ich finde, es gab schon andere Briefe, wo man solche Sachen besser hätte kürzen können. Aber gut, man kann ja beide nicht mehr fragen.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass es da großartige Aufzeichnungen gibt, warum jenes oder welches.
Das wäre mal spannend. da eine Anfrage zu stellen.
Ja, so eine Meta-Analyse. Mhm. Ich meine, das ist ja auch etwas, was heutzutage, oder was ja Forschende für Menschen, die im Jetzt leben, ja schwieriger macht. Weil früher gab es noch physische Medien. Es gab einen Brief, den hat man irgendwie in eine Kiste gepackt. Heute, oder vielleicht nicht mehr ganz so, aber gerade so in den Nullern und in den 10er Jahren haben ja die Leute häufiger ihre E-Mail-Adresse gewechselt als manche ihre Unterwäsche. Und das heißt, es sind einfach unglaublich viele Nachrichten auch einfach so komplett verloren gegangen, unwiederbringlich, futsch, ja. Weil es halt eben nichts Physisches gibt. Natürlich kann auch jemand mal eine Box mit Altpapier verwechseln und die Briefe alle wegschmeißen, aber
der WhatsApp-Status wird wahrscheinlich nicht so erhalten bleiben.
Ja.
Ja, Leute, schreibt mehr Briefe.
Also, oh, das war schon, das waren die magischen Worte, die diesen Podcast zum Ende bringen.
Nein, das war mehr so ein, ich war, kurzer Exkurs, bin mal an einem Briefkasten vorbeigekommen. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch ein Foto, schon länger her. Und da hatte jemand einen Aufkleber auf den Briefschlitz, also wo die Briefe eingeworfen werden, halt draufgeklebt. Und da stand halt irgendwie sowas wie, Leute, schreibt mir Liebesbriefe, euren WhatsApp-Status werden keine Urenkel finden.
Ja.
Oder auf dem Dachboden finden oder sonst, fand ich so.
Ja, wobei, wenn du Nokia 3310 hast, dann zumindest die SMS, die da drauf sind.
SMS,
die sind,
ja, aber kein WhatsApp-Verlauf. Ja. Außerdem konntest du da nur 10 SMS speichern. Dann musstest du wieder abschreiben und löschen. Das habe ich nämlich gemacht. Ich habe handabgeschriebene SMS, einen ganzen Ordner voll, die ich aufheben wollte, mit Datum und Uhrzeit. Als Teenager hätte man da schon ahnen können, dass aus mir vielleicht mal eine Historikerin wird.
Ich tue mich immer noch schwer mit dem Begriff SMS. Short Message Service, S.
Ja, also Short Messages, die ich abgeschrieben habe per Hand.
Schreibt einfach die Kurznachrichten, die ich mir abgetippt habe.
Ja, nee, nicht abgetippt. Ich habe sie per Hand mit Kugelschreiber auf ein Blatt Papier geschrieben und das Ganze abgeheftet. Ja, okay, das war der Schwank aus meiner Jugend für diese Folge. Machen wir mal weiter.
Und dann würde ich eigentlich sagen, hast du noch was dazu? Da gehen wir zu den Personen, die ja durchaus interessant sind.
Wollten wir nicht erst die Einordnung machen und dann die Person?
Nein, es kommt immer erst die Person und dann kommt die historische Einordnung.
Sehr cool, das passt ja in diesem Fall noch besser.
Ja.
Ja, sehr cool. Okay, soll ich anfangen?
Nein, ich fange an.
Okay.
Ich habe diesen Brief vorbereitet.
Ja, fang an.
Ich habe 5 DIN A4 Seiten mir niedergeschrieben.
Sehr gut. Handschriftlich?
Nein. Dann wären es wahrscheinlich 20 gewesen bei meiner Sauklaue. Ja, ich würde sagen, die offensichtlichsten, über die wir jetzt mal reden müssen, sind Rawlinson und Buff Bosworth.
Jo.
Ich habe es richtig ausgesprochen. Und zu beiden habe ich euch mal eine kleine kurze Vita zusammengeschrieben. Fun Fact, es gibt sie nicht in der deutschen Wikipedia. Selbst die englische Wikipedia ist immens kurz, was diese zwei Personen betrifft. Und dabei sind sie, finde ich, höchst interessant und wer uns kennt, weiß ja, dass wir in unseren Ohrensesseln am Kamin sitzen. Also im Winter zumindest ist der Kamin auch an. Anni meinte, ich sitze auf dem Rawlinson-Stuhl und sie sitzt auf dem Bosworth-Stuhl. Was mir sehr zu Pass kommt, weil ich euch jetzt kurz etwas über Richard Rawlinson erzählen möchte, der im 3. Januar 1690 geboren und am 6. April 1755 verstorben ist. Er war ein englischer Geistlicher und bedeutender Sammler von Büchern und Manuskripten. Er war der jüngere Sohn von Sir Thomas Rawlinson, dem Oberbürgermeister von London, und Bruder des Bibliophilen Thomas Rawlinson, der sich dann auch noch komplett verschuldet hat, aber das lassen wir jetzt einfach mal so komplett außen vor. Richard erhielt seine Ausbildung an der renommierten Schule und Universitäten und wurde 1714 Mitglied der Royal Society. Und jetzt kommt mein Lieblingspart. Und zwar wurde er von niemand Geringeren als Isaac Newton himself in die Royal Society empfohlen und eingeladen.
Sehr cool.
Und Rawlinson unternahm unter anderem auch ausgedehnte Reisen in Europa, wo umfangreiche Sammlungen und Bücher, Manuskripten und Bilder sowie Kuriositäten sein eigen waren. Es war nachher so viel, dass er im Prinzip 3 verschiedene Bibliotheken gebaut hat. Die klassische, die englische und die ausländische im Prinzip.
Jetzt guck mal, was uns blüht, wenn wir so weitermachen.
Ja, ganz ehrlich, wenn Isaac Newton mich persönlich ist, überhaupt kein Thema. Er war mit dem Antiquitätenhändler Thomas Herner, keine Ahnung, wie man den ausspricht, Hörner befreundet und verfasst unter anderem Schriften, unter anderem über den Antiquar Anthony Wood. Gegen Ende seines Lebens übertrug er seine Sammlung, und das müsstest du auch wissen, wenn du aufgepasst hast, an
die Bodleian Library zu Oxford.
Genau, nachdem er sich mit der Royal Society und Society of Antiquaries überworfen hatte. Seine Sammlung umfasste auch die berühmte Bodleian-Platte.
Ja, sehr, sehr cool.
Für die, die natürlich jetzt nicht wissen, was es mit der berühmten Bodleian-Platte ist, möchtest du es erklären oder soll ich es?
Mach du mal, du bist ja gerade so schön im Flow.
Die Bodleian-Platte ist eine Kupferplatte, also eine Kupferstichplatte, die mehrere koloniale Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in Williamsburg, Virginia darstellt. Es müssten, glaube ich, 7 Stück sein, sowie verschiedene Arten von einheimischer Flora und Fauna und Indianer. Also das ist einfach nochmal so ein, so ein Kupferstich, so als Fotoersatz, gab es ja damals noch nicht. Und die war ganz lange verschwunden. Und irgendwann hat man sie in den Archiven der Bodleian Library gefunden. Und fand ich total interessant, dass halt so eine Platte dann halt einfach weg ist. Aber liegt halt unter anderem auch daran, dass Rawlinson, der 1755 in London starb, der Bodleian Library mehr knappe 5000 gebundene Manuskripte, seltene Drucke und andere Objekte hinterließ. Und seine Hinterlassenschaft ermöglichte unter anderem die Stiftung einer Professur für das Angelsächsische an der Universität Oxford. Und er war ein Wohltäter der St. John's College. Er ist im St. John's College auch begraben, wo auch der Schädel von Christopher Layer, einem hingerichteten Jakobiten, aufbewahrt wird. Zu seinen Ehren wurde die Rawlinson Road in North Oxford benannt.
Und war da nicht was auch mit diesem Schädel, dass er den irgendwie in den Händen halten soll angeblich?
Das weiß ich nicht. Okay. Ich habe mich nicht in die Mythen- und Sagenwelt begeben.
Nee, da war irgendwas, ist mir noch hängen geblieben von unserem vorletzten Oxford-Urlaub, als wir da in der Cathedral waren von Christchurch. Und da hatten wir doch dann diese Mini-Führung, die sogar nicht geplant war, wo wir auch diese kleine Tür, die Alice-Tür für Alice im Wunderland-Inspiration. Und da hatte der nämlich auch irgendwas erzählt, eben von der Bodleian und von Rawlinson, weil wir ja dann gesagt haben, Tolkien. Und da war irgendwas mit dieser Beisetzung, dass ja da auch Gräber sind in den Kirchen, in den College-Kirchen. Und da war irgendwas mit diesem Schädel, dass er den in den Händen halten soll. Ich weiß es aber nicht mehr, müsste ich nachforschen. Super.
Und dann haben wir natürlich noch den zweiten Namensgeber, weil die der Lehrstuhl, der den Tolkien dann ja 1925 angenommen hatte, hieß ja bis dato nur die Rawlinson-Professur für Angelsächsisch. Und 1916 kam dann halt eben Bothworth dazu. Das hat einfach folgenden Grund, ganz kurz zu Joseph Bothworth, der 1788 geboren ist und 1876, also weit nach Rawlinson, verstarb, war ein englischer Gelehrter der angelsächsischen Sprache und der Autor der ersten umfangreichen angelsächsischen Wörterbuchs. Jetzt überspringe ich einfach mal so ein paar Sachen. Also er war dann auch sehr gläubig und co. Aber 1822 erhielt er einen Master von der Universität Aberdeen und wurde 1823 am Trinity College, Cambridge, als Student aufgenommen. Er wurde Mitglied der amerikanischen Antiquarian Society und der Royal Society. Beides ja auch, wo sein Namensgeber auch dabei war, also für den Lehrstuhlnamensgeber. Sein wichtigstes Werk, A Dictionary of Anglo-Saxon Language, wurde 1838 veröffentlicht und später noch erweitert, aber ist jetzt erstmal egal. Und Bothworth erhielt Ehrentitel von mehreren Universitäten und wurde 1858 zum Rawlinson Professor of Anglo-Saxon in Oxford ernannt. Also er war einer der ersten, der Inhaber. Und 9 Jahre später stiftete er der Universität Cambridge Geld für einen Lehrstuhl für angelsächsische Philologie. Das alles führte dann dafür, warum es jetzt genau habe ich nicht rausgefunden, dass der Lehrstuhl 1916 in Anerkennung seiner Stiftung in Rawlinson and Bothworth Professor of Anglo-Saxon umbenannt wurde. Bothworth verstarb 1876 und wurde in Water Stratford beigesetzt. Sein Nachlass unterstützte die angelsächsische Philologie in Oxford.
Mhm.
Also war jetzt ein bisschen ausführlicher, als wir es normalerweise sonst tun.
Aber finde ich cool, weil die haben wir jetzt wirklich schon öfters erwähnt, die beiden aber halt immer in Zusammenhang mit dieser Professur. Und ich finde, in diesem Brief jetzt wurde es auch Zeit oder in dieser Folge, dass wir die beiden noch mal vorstellen als erwähnte Personen, weil wir erwähnen sie eigentlich ständig, aber halt nicht als Personen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du auch nicht rausgefunden, warum jetzt genau 1916 diese Umbenennung stattfand,
nein,
oder?
Nein, das habe ich jetzt nicht rausgefunden.
Ich habe eine Vermutung, die hängt mit den anderen, also mit noch einer anderen erwähnten Person zusammen.
Ich glaube, das war der Vorgänger von Tolkien, ja, in dem Platz. Ne? Genau. Das war auch so die einzige Verbindung, die ich, ja, dass es im Prinzip hieß, in der Neubesetzung hat man das ja in diesem Zuge auch.
Genau. Und also ich finde es absolut verdient, weil, wie du ja ausgeführt hast, ist der Joseph Bosworth halt auch sehr engagiert gewesen und gerade halt mit diesem ersten Wörterbuch für die angelsächsische Sprache, das ist ja auch total wichtig. Damit arbeiten die Studierenden ja bis heute. Und das ist halt schon etwas, finde ich, was man auch so halt würdigen kann. Und ja, genau, dann kommen wir einfach gleich schon mal zur nächsten erwähnten Person.
Gerne, ab jetzt übergebe ich das.
Dankeschön.
Zepter.
Also im Prinzip, wenn man jetzt so chronologisch durch diesen Brief durchgeht, werden ja sowohl Rawlinson als auch Bosworth schon im Titel des Briefes erwähnt, wo ja mal drin steht, an wen der Brief geht. Und dann hattest du ja schon gesagt, dass Carpenters so eine kleine Kurzeinführung, Einordnung, was auch immer, diesen Brief voranstellt. Und da schreibt er halt eben, also ordnet den Brief ein, dass halt im Sommer 1925 diese Professur ausgeschrieben wird in Oxford, weil eben ein W.A. Craigie gekündigt hat. Und darauf folgend beschließt Tolkien, sich darauf zu bewerben. Das ist halt dieser Brief. Und dieser W.A. Craigie ist Sir William Alexander Craigie. Und er hat gelebt von 1867 bis 1957. Und der ist eben der erste Professor, also Rawlinson und Bosworth Professor in Oxford. Der ist der erste, der diesen Lehrstuhl mit diesem Namen innehat. Und zwar ab 1916 und hält den logisch bis 1925. In dieser Zeit hat er diese Professur inne. Ist wie Tolkien auch Philologe und spezialisiert auf Altisländisch, ist auch Lexikograf, war der dritte Herausgeber des Oxford English Dictionary, also das wird heute ständig erwähnt, und er kündigt diesen Lehrstuhl in Oxford, weil er die Professur für englische Literatur an der University of Chicago annimmt. Also er wechselt mal eben den Kontinent. Auch hier wieder die Verbindung zu Joseph Bosworth, der ja dann auch mit der Amerikanistik da zu tun hat. Und er wird, also Craigie, wird in Chicago an dem New American English Dictionary mit dem OED als Vorbild arbeiten. Und weil er ja beim OED schon mitgearbeitet hat, nehme ich an, dass sie ihn halt auch dafür auch ausgewählt haben, weil er eben nicht nur Philologe, sondern auch Lexikograf ist. Und da ist halt dann eben diese Verbindung. Das heißt, Craigie war der erste Professor Rawlinson und Bosworth Professor für Angelsächsisch und der zweite war John Ronald Royal Tolkien, der halt seine Nachfolge angetreten ist. Genau, das war es so jetzt mal in aller Kürze zu Craigie, der zweiten erwähnten Person.
Vielen Dank, also der dritten.
Der dritten, ja, also die ersten beiden und dann genau, der dritte erwähnte Person. Ja, dann, oder hast du auch noch irgendwas?
Nee, zu den Personen habe ich nichts mehr. Ich bin jetzt dann gleich nur noch bereit für die historische Einordnung.
Yay. Gut, dann gucke ich gerade mal, wo genau das auftaucht. Und zwar, puh, da bin ich gerade ein bisschen erschrocken.
Flying Dutchman, Flying iPad.
Puh. Also, und zwar wird im, je nachdem, wie man zählt, ersten, zweiten, dritten Absatz oder im zweiten längeren Absatz von diesem Brief erwähnt Tolkien ja eben auch sein Engagement beim Oxford English Dictionary, seine Mitarbeit dort. Und er schreibt, er war einer von Dr. Bradleys Assistenten im Frühjahr von 1920. Und dieser Dr. Bradley, der bekommt dann hier eben auch die Fußnote von Christopher und Carpenter. Und bei Dr. Bradley handelt es sich um Dr. Henry Bradley, der verantwortlich fürs OED war, also der Chef, Chefredakteur würde man wahrscheinlich heute sagen, in der Zeit, in der Tolkien dort angestellt war. Und er war auch sein direkter, Ansprechpartner, Vorgesetzter oder wie auch immer, also so ich würde mal vermuten, personalverantwortlich auch für Tolkien. Und sein ja, wenn er irgendwas klären wollte, wahrscheinlich dann direkt zu Dr. Bradley gegangen ist. Gelebt hat er von 1845 bis 1923 und er war auch Philologe und Lexikograf. Also da merkt man schon, als Philologe hat man ganz gute Chancen, bei einem Wörterbuch arbeiten zu können oder in einem Wörterbuch mitarbeiten zu können. Und als der 1923 stirbt, was jetzt genau die Zeitspanne ist, in der wir uns seit dem letzten Brief befinden, zu jetzt, da erscheint dann auch ein Nachruf auf ihn im Bulletin of the Modern Humanities Research Association, geschrieben von einem gewissen John Ronald Royal Tolkien. Also auch da wieder eine direkte Verbindung, nicht nur, dass sie sich halt gekannt haben, sondern dass er dann auch noch den Nachruf auf ihn schreibt. Genau, das sind die 4 erwähnten Personen in diesem Brief, die wir hiermit jetzt auch angerissen haben. Es gibt noch eine 5. erwähnte Person, allerdings nicht in der alten Version, also in der alten Ausgabe, sondern mit diesem neuen Absatz, der also alten Absatz, ja, der jetzt neu hinzugekommen ist, wird ja auch noch ein unaussprechlicher Hrolfr Kraki erwähnt. Möchtest du wissen, was es mit dem auf sich hat?
Ja, vor allem möchte ich, dass du ihn richtig aussprichst.
Und wie spricht man ihn richtig aus?
Keine Ahnung, aber es klingt nicht richtig.
Also ich könnte dir noch einen Rolf Krake anbieten.
Ah, Rolf Krake, ja mein Gott, wer kennt ihn nicht? Das ist doch dieser nicht ganz historisch belegte Typ, oder?
Ja, genau. Schau, man muss ihn nur richtig aussprechen. Ja, andere Schreibweisen sind Hrothulf oder Rolfo oder Roluo oder eben Rolf Krage statt Krake. Und bei ihm handelt es sich um eine historisch nicht gesicherte Person, nämlich einen König der dänischen Frühzeit, so frühes 6. Jahrhundert. Und ja, was ich noch rausfinden konnte, der Beiname Kraki oder Kraki rührt vom dänischen Krage her, also K-R-A-G-E geschrieben. Und das benennt einen abgeästeten, als Leiter benutzten Baumstamm. Und das soll wohl eine Anspielung auf seine kräftige Gestalt sein. Und er ist eben Protagonist in isländischen und dänischen Heldensagen des 12. und 13. Jahrhunderts. Sprich, Tolkien wird sich mit ihm beschäftigt haben. Und er erscheint noch in anderen Werken, unter anderem in Beowulf. Das heißt, Tolkien ist wahrscheinlich mehrfach über diesen Namen auch gekommen und freut sich dann, dass einer seiner Studis da halt etwas zu dieser Übersetzung der Saga von Hrolfr Kraki, die es eben gibt, dissertiert oder geschrieben hat. Und was dann ja auch vermutlich, wie er meint, veröffentlicht werden wird.
Ah, ja.
Genau.
Ja, damit sind wir mit den Personen durch. Mhm. Und laut meiner Checkliste kommen wir jetzt zur historischen Einordnung.
Jawohl. Ich würde nur noch schnell hier mal eben dafür sorgen, dass das Feuer nicht ausgeht.
Bin noch ein bisschen mit mir am Hadern, wie ich es mache. Hast du denn was für die historische Einordnung vorbereitet?
Also ich hätte halt eben historisch im Sinne von globalgeschichtlich jetzt eher weniger. 1925, ja, zwischen den Kriegen, schwierige Zeit, wirtschaftlich angespannt. Glaube ich, muss man jetzt, weil es auf Tolkiens Leben jetzt nicht so die Auswirkungen im Zusammenhang mit diesem Brief hat, eingehen. Ich hätte jetzt eher, wäre jetzt darauf eingegangen, was es mit diesem Lehrstuhl auf sich hat. Wobei, glaube ich, das haben wir jetzt eigentlich mit den erwähnten Personen ja eigentlich schon gemacht, oder?
Na, nicht ganz. Also dann würde ich einfach mal anfangen chronologisch und dann habe ich mich den perfekten Abschluss zu dem Brief.
Wunderbar.
Und wenn du noch irgendwelche Zahlen und Daten und Fakten hast, kannst du sie ja einfach reinschmeißen. Und zwar starte ich mit hier im Jahr 1923, nach unserem letzten Brief, gibt es eine freudige, am 7. Oktober 1923, gibt es eine freudige Nachricht für Tolkien, denn sein Jahresgehalt, ich hatte mich erst vertan, an der Universität von Leeds wird von 600 auf 700 Pfund erhöht.
Mhm. Hängt das zusammen mit dieser Beförderung?
Nein. Das
zum
ist,
Professor,
nein,
weil nein. Das ist ja auch 23.
Das ist 24.
24, okay.
Schätz mal, 600 Pfund, wie viel ist das so nach heutiger Zeit?
Puh.
Im Pfund erstmal.
Im Pfund, ja, das ist ja eigentlich.
Also die Zahlen sind gerundet.
Ja.
Das heißt so, schieß mal was aus der Hüfte. Weil ich dachte erst, das wäre ein monatliches Gehalt. Und ich dachte schon so, oh, 600 Pfund im Monat ist jetzt nicht so berauschend. Dann habe ich mal den Inflationsrechner angeschmissen und festgestellt, was das ist. Und dachte ich so, im Monat will ich auch.
Ja, also es kann nicht mit 600 oder das doppelte 1200 irgendwie korrelieren, weil das wäre für ein Jahresgehalt zu wenig. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so, keine Ahnung, 20.000, 30.000.
32.000.
Oh, war ich ja doch gar nicht so daneben.
Das würde nach heutigem Stand, wie gesagt, ne, Wechselkurse und Kurs sind alles nur gerundete Zahlen, wenn es etwas über 37.000 Euro. Und die 700 Pfund sind dann entsprechend 37.000. 300 Pfund und das wären dann halt schon 43.000 Euro Jahresgehalt. Und dann Ende November, Anfang Dezember passierte etwas bei den Tolkiens, was man eigentlich keinem wünscht. Es wurde eingebrochen.
Oh, stimmt, die Episode.
Und unter den gestohlenen Sachen, die übrigens auch nie wiedergefunden wurden, befand sich unter anderem Ediths Verlobungsring und ihr bester Mantel. Und das, als ob das ja noch nicht schlimm genug ist, stellte die Familie später raus, dass das im Herbst zuvor eingestellte Dienstmädchen zur Diebesbande gehörte.
Oh nein, oh, was für ein Vertrauensbruch.
Ja.
Oh.
Von Tolkiens Büchern wurde allerdings keins gekriegt, auch das war wohl nicht wertvoll genug zu einer Zeit.
Ja, sie waren sich vielleicht dessen auch noch gar nicht so bewusst. Ja, ach, wie krass.
Und wir hatten es in der letzten, im letzten Brief drüber. Evie Gordon schickte am 14. Dezember 23 Kenneth Seasom eine Reinschrift des Textes von Sir Gawain and the Green Knight. War also jetzt endlich soweit. Und er fügte noch hinzu, dass Tolkien das Glück hatte, ein Exemplar von Thorenkels Beowulf, die erste vollständige Ausgabe dieses Gedichtes, für 7 Schilling zu erwerben. In etwa 0,35 Pfund. 20 Schilling sind 1 Pfund. Das kann man jetzt natürlich hochrechnen. Waren so, glaube ich, roundabout 1 Pfund waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 53 Pfund heutiger Zeit. Da kann man mal so einschätzen, wie diese Kopie, was für einen Gegenwert sie heute hat. Ich meine, heute wäre sie eh unbezahlbar.
Wahrscheinlich.
Aber, 1924, Mitte Januar, erkrankte Michael Tolkien an einer Blinddarmentzündung.
Oh.
Er holte sich aber wie durch ein Wunder am Abend vor der OP. Okay, dachte ich mir, fang ich mal.
Ja. Wurde er dann operiert, oder? Nö, okay.
War ja alles in Ordnung.
Oh.
Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges.
Ja, weil Blinddarm in der Zeit ist nicht, also kein Kinderspiel. Heute reden wir so, ja, okay, hat einen Blinddarm rausbekommen, tralala. Aber das konnte tödlich, also kann auch heute noch tödlich enden. Will ich jetzt auch nicht kleiner reden, als es ist. Aber ja.
27. März, ich meine, wenn jemand glaubt, dass ich viel umgezogen bin, der hat noch nie, eigentlich müssen wir mal eine Liste Tolkiens Umzugsliste machen.
Der hat mal angefangen damit.
Ja, weil Tolkien zog schon wieder um. Und dieses Mal in ein 3-stöckiges Haus, das sie in der Second Durnley Road, West Park, am Stadtrand von Leeds gekauft haben. In der Nähe von offenen Feldern.
Oh.
Erwähnt. Und dann kam das, was du gerade meintest. Am 6. Juli 1924 kam Tolkiens Ernennung auf eine neue Professur für englische Sprache ab dem 1. Oktober 1924. Wird auf einer Sitzung des Universitätsrats von Leeds bestätigt. Mit dieser Ernennung wird er Mitglied des Senats der Universität. Sein Jahresgehalt beträgt nun
43.000 Euro umgerechnet. Also 700 Pfund waren es.
800 Pfund.
Ach, 800 Pfund.
Noch
ach,
mal, noch,
700 hat er ja schon bekommen.
Genau.
Ja, genau.
Das sind jetzt 44.000 Pfund. Das wären also 51.000 Euro. Immer noch wenig.
Ja, vor allem, also gut, Priscilla ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren, aber trotzdem mit 3 Kindern und einer Frau, die ja auch nicht arbeiten gehen kann.
Nein, 2 Kinder, weil das dritte Kind.
Stimmt, wird ja jetzt erst
ist
geboren.
Ist am 21. November 24. Christopher Royal Tolkien, wir kennen ihn alle unter dem Namen Statthalter Mittelerdes, wird zu Hause in Leeds geboren. Seine Paten sind Wilfried R. Sill, Dozent an der Leeds English School und Mrs. E.M. Spilmont. Offenbar die ehemalige Miss Mosley, von der Tolkien das Haus 5 Holy Bank in Leeds gemietet hatte.
Aha, spannend.
Ja. Natürlich gibt es auch hier wieder, zu Weihnachten habe ich bei 23 vergessen, natürlich wieder Briefe.
Vom Weihnachtsmann.
Und im Jahr 1925 geht es damit los, dass Tolkien einen Dankesbrief an Joseph Wright zu dessen Pensionierung schickt.
Oh.
Ein Brief, der leider nicht enthalten ist in unseren Sachen. Wahrscheinlich zu persönlich, aber das wäre natürlich auch für uns sehr interessant. Darum hatte ich es rausgesucht.
Ach, schön.
Es zeigt also mal wieder, dass diese Briefe, weiß Gott, nicht vollzählig sind.
Definitiv.
Und am 23. April ist es endlich soweit? Wir haben, glaube ich, im vorletzten Brief schon darüber gerätselt, wann es soweit ist. Das Semester in Leeds beginnt. Das meine ich aber gar nicht, sondern Sir Gawain and the Green Knight wird herausgegeben von Tolkien und Evie Gordon. Es ist also endlich veröffentlicht worden. Und jetzt kommen wir halt im Prinzip zu diesem großen Bogen zum ersten Brief, weil 12. Juni 1925, also wenige Wochen vor dem Tolkien diesen Brief geschrieben hat, ich glaube so 2,5 Wochen oder 1,5 Wochen, W.A. Craggy hatte ja beschlossen, die Rawlinson and Bosworth Professur für Angelsächsisch aufzugeben. Das wird in der Oxford University Gazette bekannt gegeben. Unter anderem steht dort, dass Kandidaten für den Lehrstuhl ihre Namen bis zum 4. Juli beim Registrar einreichen müssen, zusammen mit nicht weniger als 8 Kopien von Erklärungen, Referenzen und Zeugnissen. In der Bekanntmachung heißt es, dass der Professor Vorlesungen über die altenglische Sprache und Literatur halten muss und auch Vorlesungen über andere altgermanische Sprachen, insbesondere Isländisch, halten kann. Er muss nicht weniger als 42 Vorlesungen während des akademischen Jahres halten und mindestens 6 Monate zwischen dem 1. September und dem darauf folgenden 1. Juli an der Universität wohnen.
Schon spannend, ne?
Aber ja. Das Gehalt beträgt, schätz mal,
Warte mal, jetzt kriegt er 800, ich sag jetzt einfach mal 900 Pfund.
1000 Pfund pro Jahr. Das sind 54.972 Pfund nach heutigen. Das wären 63.951 Euro. Ich weiß nicht, ob ich für den Betrag aufstehen würde.
Du nicht, ich schon.
Nein, Spaß beiseite. 63.000 Euro im Jahr für eine Professur ist natürlich ordentlich. Wir wissen über Erzählungen, dass die Professorinnen und Professoren in Oxford aktuell teilweise weniger verdienen, dass es für die Professoren nicht reicht, finanziell in Oxford selbst zu leben mit dem, was sie kriegen.
Ach, schon schlimm, ja.
Ja, und dann hatten wir es natürlich, mit diesem Brief reicht er ja, den wir heute besprochen haben, seine Bewerbung ein. Und was wir bisher nicht geschrieben hatten, das liegt aber nur daran, dass Anne nicht noch mehr Namen hätte raussuchen wollen, hat Tolkien seiner Bewerbung Unterstützungsbriefe von angesehenen Kolleginnen, Kollegen beigefügt. Ich glaube, es sind 7 an der Zahl.
Das sind dann so Empfehlungsschreiben, oder? Ja. Können wir uns das vorstellen? Ja.
Das ist L.R. Farnell, Rektor des Exeter College, Oxford, vom 23. Juni, also sehr frisch eingeholt. Joseph Wright, der scheidende Professor für vergleichende Philologie am 22. Juni. Der verstorbene Henry Bradley, ich glaube, den hatten wir auch schon, vom 7. Januar 1920. Da kann man davon ausgehen, dass das auch eine Empfehlung oder ein Brief war, der für seinen Leeds-Aufenthalt ja schon verwendet wurde, aber ist ja nicht weniger schlecht geworden. M.A. Sadler, ehemaliger Vizekanzler in Leeds, jetzt Master of University College, Oxford, vom 17. Juni. George S. Gordon, Morton Professor für Englische Literatur, Oxford, 28. Juni. Alan Maurer, Professor für Englische Sprache und Philologie an der Universität Liverpool, vom 25. Juni. Und Lascelles Abercrombie, Professor für Englische Literatur, Leeds, Juni 1925. Das ist also, sagt mir jetzt persönlich nichts und ich möchte jetzt auch nicht, dass du die fehlenden Namen jetzt nochmal auffüllst. Aber da merkt man schon, und das Ganze, und auch das muss man sich ja gegenwärtigen, muss ja sein Anschreiben, seine Empfehlungen, ebenfalls auch noch seine Zeugnisse, die jetzt hier nicht aufgeführt sind. Und das alles 8-mal, das ist schon ordentlicher Papierkram.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es spannend, weil es halt doch sehr viele auch bekannte Namen drin sind. Also
jetzt krass, schon im Brief 7.
Ja, genau. Und vieles, was wir schon erwähnt haben, einiges, was man halt, wenn man sich mit englischer Philologie beschäftigt zu der Zeit oder so ein bisschen mehr in die Tiefe geht, einem so auftaucht oder begegnet. Das finde ich schon ganz cool. Aber ich bin auch dafür, dass wir die erwähnten Personen immer halt vom, die im Brief erwähnt und nicht die von uns erwähnten, weil da verlieren wir irgendwann den Überblick und dann vergessen wir doch wieder einen. Oder gehen von William Morris aus, den müssen wir gar nicht erwähnen, den kennt eh jeder.
Dann kommt Marie und sagt, ihr habt da jemand vergessen.
Genau, und dann gibt's eine Zusatzfolge nochmal über William Morris. Ja, also das finde ich schon okay. Weil, falls ihr das noch nicht entdeckt habt oder manche von euch, wir schreiben euch die erwähnten Personen mit Kurzvita und Lebensdaten und Co. ja auch immer in die Shownotes. Und auch das ist ja etwas, wenn man dann jetzt, was waren das jetzt, 8 oder 9 Personen allein von diesen Empfehlungsschreiben?
7.
Und dann waren da vorher noch mal ein paar erwähnt.
5, da haben wir vorher noch 5, das heißt, wir waren genau. bei 12 Personen.
Ja, und das irgendwann geht das ja ins Uferlose. Und dann müsstest du ja eigentlich Christopher,
Michael, du hast Priscilla erwähnt.
Edith haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja, also
die Hausmann.
Genau, das. Und überhaupt diese Räuberbande, da müssten wir dann auch rausfinden, wie die alle heißen, wann die geboren sind und gestorben.
Nein. Jetzt wirst du lächerlich, Anni.
Nein, aber ich meine ja nur, ne, wenn, muss man es halt gescheit machen oder man lässt es halt gleich irgendwie bleiben oder macht es halt so, wie man es halt
redet. Du redest dich einfach im Kopf und Kragen.
Natürlich, ich kann das besonders kurz. Eine meiner Fähigkeiten.
Hast du noch irgendwelche Ergänzungen in deinem schlauen Buch zu meiner geschichtlichen Zusammenfassung?
Nee, das, was ich gehabt hätte, wäre eben, dass Joseph Wright halt eben einer der Empfehlungsschreiber war, was wir ja im letzten Brief schon angeteasert hatten, also in der letzten Episode zum letzten Brief angeteasert hatten. Dass er ihn da eben auch empfiehlt. Und es kann halt sein, dass halt durch diese renommierten Namen, die ihn da halt auch empfehlen, dass das halt mit dazu beigetragen hat, dass er tatsächlich den Zuschlag für diese Stelle bekommt, obwohl er halt erst 33 Jahre alt ist, was ungewöhnlich ist in dieser Zeit und in diesen Verhältnissen. Und ja dann, ich glaube, so viel können wir spoilern, weil das weiß man einfach, wenn man sich mit Tolkien beschäftigt, dass er halt eben die Professur auch bekommt.
Jetzt hast du ja den komplett nächsten Brief vorweggenommen.
Nein.
Also, wenn du jetzt nichts mehr zur Einordnung hast, würde ich dich gerne nach deinem Fazit zum Brief fragen.
Ja, also ich finde, ich bin froh, dass er drin ist. Wie schon gesagt, hätte ich es aber auch verstanden, wenn sie ihn rausgenommen hätten damals. Ich finde es total spannend, einen Einblick zu bekommen in Tolkiens, ich sag mal, wissenschaftliche Tätigkeit und wie er selber das auch sieht und beurteilt für andere, um deutlich zu machen, warum er ein geeigneter Kandidat eben jetzt in diesem Fall für diese Professur ist. Das fand ich total spannend, weil er natürlich ja auch anders schreibt in diesem Brief. Es ist anders formuliert. Man merkt, es ist nicht persönlich, es ist nichts Privates. Es sind keine ausschweifenden, netten Grußformeln oder so, sondern es ist schon eher so hochgestochen geschrieben.
Ja, ich habe neulich, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, es war Radio Wissen vom BR, dem Podcast gehört, da ging es um Bewerbungen in der Zeit.
Ach.
So ganz weit zurück, irgendwie im Mittelalter, wenn so ein Henker sich dann irgendwie verstarb und sein Sohn sich darum bat und schon fast flehte, hochgestochen zu sagen, gib mir doch bitte den Titel meines Vaters auf mich über. Und da war jetzt ja gerade ein kleiner Exkurs. Henker war jetzt auch nicht so die angesehensten Personengruppen. Mhm. Und da war das ja wirklich so eine Bettelei. Und dann, wie es dann so, einfach so im Laufe der Zeit, die Art und Weise, wie man sich präsentiert hat, wie man sich verkauft hat, hat sich einfach mehrmals gedreht und gewandt. Und das ist halt noch etwas, wo ich bin mir unschlüssig, ob man inwieweit heute die Bewerbung für eine Professur anders sind, als sie damals waren.
Wahrscheinlich musst du noch mehr Empfehlungen schreiben als von 7 Personen.
Ja, aber ich rede jetzt wirklich so vom Sprachduktus, also wohingegen ich als Entwickler, ich einfach ein paar Sachen mache, da in kurzer Hose, T-Shirt und gefärbten Haaren auftauche und alles ist gut, ist das, glaube ich, immer noch so eine Institution.
Ja, gerade Oxford University.
Und ja, vielleicht gibt es da draußen ja jemand, der weiß, der vielleicht selbst sogar mal so eine Professur angestrebt hat oder vielleicht auch ist. Ob jetzt
cool.
Oxford oder Leeds, von mir ist auch Cambridge, ich bin da nicht so.
Das Wort mit C.
Kann ja gerne mal irgendwie so ein Feedback schreiben, ob wer da weitere Informationen hat. Aber ich dachte schon so, das war so ein Brief, der fühlte sich für mich nicht so weit weg an, wie es andere Briefe.
Mhm.
Also natürlich.
Spannend, ja.
Natürlich irgendwie so dieses Gentleman, meine Herren. Und das schreibt er so nicht. Also da merkt man halt schon, wie archaisch und alt dieser Brief ist und wie die Zeit damals war. Aber ich habe das und das und das und das gemacht und das sind meine Verdienste und das sind meine Zukunft. Also so weit weg wie manche andere Briefe fand ich den jetzt zum Beispiel nicht.
Ja, das stimmt. Der hätte auch eigentlich heutzutage geschrieben werden von dem bisschen, was wir so von dem Universitätsapparat in England mitbekommen.
Ich glaube auch, was hier, in Deutschland wird das wahrscheinlich eh nicht sein. Also,
ja, ich denke.
Da wirst du da, soweit ich weiß, ernannt. Also,
wird er ja auch. Also, ja,
aber wenn man sich irgendwie auf so eine Stelle bewirbt und halt hofft, dass man da was kriegt, muss man wahrscheinlich auch. Vielleicht muss man noch eingeben, wie viele Drittmittel man akquiriert hat.
Ja, kann sein. Oder akquirieren möchte. Fun Fact am Rande, kleiner Schwank aus meiner Studienzeit, wenn du Lust hast. Ich war mal bei einem Bewerbungskomitee Teil davon. Da waren nämlich immer zwei studentische Vertreter auch, mussten anwesend sein, gerade bei Professuren. Und das war eben im Geschichtsstudium. Viel weiter ins Detail möchte ich und kann ich auch gar nicht gehen. Aber das war halt auch höchst interessant, weil wir halt den Bewerbenden natürlich auch ganz explizite Fragen stellen konnten und auch wollten. Also wir hatten da auch vorher schon mit anderen Studis dann halt gesprochen, so was wäre euch denn wichtig? Und dieses Amt sozusagen der studentischen Vertreter bei Bewerbungen wird halt immer weitergegeben. Das sind auch nicht immer die gleichen Leute. Also ich war bei einer Bewerbungsrunde dabei und ich 3 Jahre lang oder so. Und das war halt auch super spannend, weil wir ihn dann halt auch, also Bewerberinnen und Bewerber, wir haben die dann halt auch mitgenommen in unser Studentencafé und haben dort das Gespräch geführt und halt nicht irgendwie in einem sterilen Seminarraum. Und dadurch hast du halt schon einen ganz anderen Zugang zu diesen Personen. Und man hat auch gemerkt, wie sich so ihre komplette Haltung und Art und Weise auch ein bisschen entspannt hat. Das fand ich total schön.
Ja.
Und es war super interessant.
Musstet ihr die Getränke selbst bezahlen?
Ja. Nein, also war alles okay. Aber es war halt total eine coole Erfahrung, da halt auch mal involviert zu sein. Und das ging halt eben, das zog sich über mehrere Wochen hin. Also es war wirklich ein langer Prozess. Und dann kamen welche in die nähere Auswahl. Und die da waren, waren ja schon die nähere Auswahl. Und dann noch eine engere Auswahl und so weiter. Also es zog sich echt lange hin.
Okay. Bei Tolkien ja nicht so, wie wir im nächsten Brief haben. Oder möchtest du noch was zu dem Brief sagen?
Nee, ich würde eher noch auf was anderes eingehen, was jetzt aber mit diesem Brief nichts zu tun hat.
Oh, geht nicht.
Doch. Und zwar wollte ich einfach noch mal darauf hinweisen, du hast ja gerade auch schon um Feedback gebeten, wenn sich jemand auskennt im Zusammenhang mit Professuren oder so, dass wir ja unter allen Feedback-Einsendungen bis zum 26. Dezember eine deutsche Ausgabe von Tolkiens Briefen verlosen. Und da einfach noch mal die Erinnerung dran, schreibt uns einfach an briefe@tolkien.fm, was ihr so von diesem Podcast bislang haltet oder was ihr euch vielleicht auch wünscht. Und ja, einfach Feedback. Und da wollte ich einfach noch mal kurz drauf hinweisen.
Das ist doch Hausmeisterei.
Findest du?
Ja, das gehört zur Hausmeisterei.
Okay.
Aber bis dahin ist es ja noch ein wenig, habt ihr also noch Zeit. Und wenn du jetzt nichts mehr zum Brief hast, würde ich dich bitten, einmal kurz zu sagen, worum es im nächsten Brief geht.
Ja, also im nächsten Brief, kleiner Spoiler, vielleicht hätte ich das vorhin schon dazu sagen sollen, geht es eben drum, Tolkien hat den Zuschlag für diese Stelle bekommen, wird diese antreten und schreibt eben an die Uni in Leeds, also an den Vizekanzler, teilt er halt mit, dass das so ist und wann es losgeht und so.
Und wann ihr diese Folge hört? Wahrscheinlich noch dieses Jahr.
Hoffen wir.
Und ich sage vielen lieben Dank, Annika.
Danke dir für das viele und tiefe Einblicken und Recherchieren.
Es ging um Zahlen.
Ja, super, gell? Ja, und ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt an dieser Stelle nichts weiter übrig, als mein Zitat von vorhin nochmal zu wiederholen. Leute, schreibt mehr Briefe, die bleiben in Erinnerung.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.